Schade, dass ihr schon aufgehört habt. Hätte noch weitergehen können. Aber vielen Dank, dass ihr uns angeleitet habt beim Anbeten. War jemand von euch schon einmal frustriert? Anscheinend doch manche. Das soll nämlich das heutige Thema sein. Wie bin ich dahin gekommen? Ich hatte den Eindruck, dass einige von uns frustriert sind. Vielleicht ist das normal, aber irgendwie fiel es mir auf. Der eine und die und der, irgendwie hat sich das gehäuft. Also hat mich das beschäftigt. Ich hatte dann die Frage, wie denkt eigentlich Gott darüber? Was möchte Gott uns sagen in so einer Situation? Frustration. Das Wort leitet sich ab von Frustra. Wir sehen das auch jetzt projiziert. Das lateinische Wort Frustra heißt vergeblich. Und in weiterer Folge, Frustratio ist die Enttäuschung, Frustration ist dann die Folge davon. Also Frustra, das ist nicht das Gleiche, vergeblich, ich bemühe mich, aber vergeblich. Die Folge davon ist, ich bin frustriert. Ein heute sehr gebräuchliches Wort, wir können es ja auch auf Deutsch sagen, da draußen, aber nicht so üblich. Kinder sagen nicht, ich bin urverdrossen. Aber vielleicht führen wir jetzt ein neues, moderneres Wort ein und reden von der Verdrossenheit. Enttäuschung ist ein bisschen enger. Enttäuschung ist eher, ich habe eine bestimmte Erwartung, geht nicht in Erfüllung, darum bin ich enttäuscht. Frustration ist dann eher so das breitere Empfinden, die breitere Stimmungslage. Wie kommt dazu? Enttäuschung, Hoffnungen, die nicht in Erfüllung gehen, vor allem dort, wo ich sehr viel Arbeit investiere, dann irgendwie das Gefühl habe, es funktioniert nicht. Man könnte es vielleicht so vergleichen wie, du bist unterwegs auf einer Rolltreppe, aber in der verkehrten Richtung. Du bemühst dich, du laufst dich, eigentlich bist du sehr aktiv und kommst trotzdem kaum weiter. Als Kind wollte ich das gerne machen, aber meine Mutter war dagegen. Heute bin ich schon zu alt dazu, da schaut es kindisch aus. Aber dieses Bild ist mir manchmal so vor Augen, wenn ich selber das Gefühl habe, ja, ich streng mich an und eigentlich geht kaum was weiter. Frustration, wo kann man frustriert sein? Kann schon anfangen in der eigenen Familie, dem Partner. Oder weil es keine Partnerschaft mehr gibt. Den Kindern, im Beruf, die Situation in der Firma, in der man arbeitet. Ja, und sogar in der Gemeinde gibt es das. Natürlich nur ganz selten, aber sogar in der Gemeinde kann das vorkommen. Vielleicht in dem Bereich, wo du zuständig bist, möchtest Mitarbeiter gewinnen, funktioniert nicht, du möchtest, dass überhaupt auch die Gemeinde mitmacht. Hat irgendwie das Gefühl, da ist kein Echo da. Du bist frustriert. Als ich so darüber nachdachte, das Erste, was mir eben einfiel, sehr schnell einfiel, war eben, frustriert hat zu tun mit Frustra. Frustra, das heißt vergeblich. Und da gibt es doch auch eine Bibelstelle. Vielleicht fällt euch da auch eine Bibelstelle ein mit vergeblich. Weiß jemand was? Vergeblich? Oder nicht vergeblich? Nochmal? Danke. Mir ist eine andere Stelle eingefallen. Paulus redet davon, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Das möchte ich euch gerne zeigen. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest und unerschütterlich, weil ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich habe das schon erlebt, dass das so ein bisschen als billiger Trost verwendet wird. Das möchte ich aber nicht. Billiger Trost so im Sinne von, naja, wenn du dich bemühst und es geschieht scheinbar nichts, glaube einfach, dass doch was geschieht. Vielleicht im Verborgenen. Oder du bemühst dich seit Jahren, geht nichts weiter. Ja, aber es kommt schon noch. Also ein billiger Trost soll das jetzt sicher nicht sein. Nicht vergeblich. Diese Aussage von Paulus kommt ganz am Ende vom Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes. Da geht es ja um die Auferstehung Jesu. Paulus beharrt darauf, Jesus ist wirklich auferstanden. Und wie wichtig es ist, dass wir das glauben. Und ganz am Ende kommt dann, bevor dann ein anderes Thema kommt, eure Mühe ist nicht vergeblich. Ja, wenn unser Leben nicht nach einigen Jahrzehnten vorbei ist, wenn etwas danach kommt, Ewigkeiten danach kommen. Vielleicht auch im Blick auf diese Kraft der Auferstehung Jesu. Wenn du mit Jesus in Verbindung bist und seine Kraft bei dir wirksam werden kann, Kraft der Auferstehung Jesu kann in deinem Leben wirksam werden. Aber wichtig ist sicher auch, was ganz am Ende steht, in dem Herrn. Ich denke, das ist nicht nur so eine Floskel, die angehängt wird. In dem Herrn. Und es kann leicht sein, gerade auch in einer Gemeinde, manches verselbstständigt sich. Ja, es ist ja klar, dass das gut ist, dass Gott das will. Also tun wir es. Und die Rücksprache mit Gott selber, mit dem Auftraggeber, ist dann vielleicht gar nicht mehr so da. Irgendwie hat sich das Ganze verselbstständigt. Daher der Hinweis in dem Herrn. Jesus selber hat davon ja auch schon gesprochen. In Jesus sein. Bleibt in mir und ich in euch. Er verwendet da diesen Vergleich mit einem Weinstock. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. Bleibt in mir und ich in euch, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Und dieses Bild macht das auch sehr deutlich. Wenn die Rebe am Weinstock dran ist, dann kann sie Frucht bringen. Aber nicht getrennt von ihm. Also ein Bild, das wir vor Augen haben dürfen. In dem Herrn. In Jesus. In der Bibel werden uns manche Menschen beschrieben, die frustriert waren. Vielleicht gehören auch Zacharias und Elisabeth dazu. Elisabeth, ein sehr bekannter Name. Auch hier gibt es einige Elisabeths. Zacharias, scheinbar nicht so populär als Name, den man seinen Sohn gibt. Ein Ehepaar. Die werden beschrieben als alt, vorgerückt an Tagen. Wie alt genau, wir wissen es nicht. Und hatten keine Kinder. Vielleicht waren sie frustriert. Warum ich gerade auf sie komme, nicht weil ich auch keine Kinder habe und vorgerückt bin an Tagen, sondern als mich diese Frage so beschäftigt hat, ja, ich beobachte da bei Menschen in meiner Nähe, sie sind frustriert. Und eben überlegt habe, wie sieht Gott das? Was möchte Gott uns da sagen? Da kam dann eben sehr schnell schon die Wortverbindung, frustra, vergeblich. Euer Werk ist nicht vergeblich in dem Herrn, das kam sehr schnell. Aber dann kam auch noch was, dann kam der Satz, Gott hat sein Volk besucht. Scheinbar kein Zusammenhang mit frustriert sein. Gott hat sein Volk besucht. Ich habe überlegt, ja, das steht doch irgendwo in der Bibel. Aber wo? Musste ich erst raussuchen. Dann habe ich gesehen, ja, Zacharias. Wer war das, der das gesagt hat? Nachdem er kurz hintereinander 4 Wunder erlebt hat. Also, alt, keine Kinder. Und der wurde ausgelost für einen besonderen Tempeldienst. Er sollte in das Allerheiligste gehen, alleine. Und dort begegnet ihm ein Engel. Wie der ausgesehen hat, wissen wir nicht. Aber irgendwie war dem Zacharias klar, das ist jetzt kein normaler Mensch. Und hier in dem Raum sollte jetzt auch niemand anderer sein. Ein Engel begegnet ihm und sagt ihm, ihr werdet einen Sohn bekommen. Also, das erste Wunder, Begegnung mit einem Engel. Das zweite, Zacharias reagiert da irgendwie ungläubig drauf. Und der Engel gibt ihm eine Bestätigung, ein Wunder, ein negatives Wunder. Du wirst stumm sein. Die Fähigkeit zu reden war weg. Zacharias konnte nicht reden, 9 Monate lang. Ein negatives Wunder, aber eben ein Wunder, wo ihm auch klar war, der Engel sagt, so und jetzt ist es passiert, also das ist nicht einfach Zufall. Dann erlebt er tatsächlich, Elisabeth wird schwanger, ein Kind wächst heran und es wird geboren. Johannes kommt zur Welt, der dann später Johannes der Täufer genannt wird. Also das dritte Wunder. Und dann das vierte Wunder, nach der Geburt, Zacharias kann wieder reden. Also die Zeit des Nicht-Reden-Könnens ist vorbei. 4 Wunder hat er erlebt und hat dann Gott gepriesen. Dabei sagt er auch, Gott hat sein Volk besucht. Wenn wir hören, Gott hat sein Volk besucht, dann denken wir vor allem daran, dass Gott selber Mensch wurde, in Jesus auf die Erde kam und hier gewirkt hat, in Israel. Das ist auch gut so, das ist ja der Höhepunkt von Gott besucht sein Volk, das ist sicher vor allem, Gott selber wird Mensch. Aber wir sollten es nicht darauf beschränken. Gott kommt uns immer wieder mal nahe. Ich weiß nicht, ob Zacharias es noch erlebt hat, wie dann Johannes, der Täufer, sein Sohn, öffentlich aufgetreten ist und Jesus. Das war ja ungefähr 30 Jahre später, wenn sie also vorher schon alt waren, Elisabeth und Zacharias, hat er das vielleicht nicht mehr erlebt. Aber wenn er es noch erlebt hat, gerade das, was wir heute feiern, vom Kirchenjahr her, Palmsonntag, passt sehr gut zu diesem Ausspruch, Gott hat sein Volk besucht. Jerusalem, voll mit Menschen. Viele Pilger sind da, zu diesem Fest gekommen. In gewisser Weise könnte man sagen, das ganze Volk ist anwesend, zumindest durch einzelne Vertreter, die als Pilger nach Jerusalem gingen. Das Volk ist da, in Jerusalem. Und Jesus, nicht im Verborgenen, sondern öffentlich, sichtbar, sehr auffällig, er wird umjubelt, kommt zu seinem Volk. Gott sucht dein Volk. Dieses Wort, was da steht, also wo wir lesen, Zacharias preist Gott und er sagt, Gott hat sein Volk besucht. Dieses Besuchen, das gleiche Wort, das auch mit Bischof zusammenhängt, Bischof oder Aufseher. Wir können auch sagen, Gott schaut auf sein Volk. Wenn man dieses Wort verwendet hat, zum Beispiel vom Besuch eines Kranken, also man schaut auf einen Kranken, der Arzt schaut auf einen Kranken, na gut, er besucht ihn, er geht hin zu ihm und schaut auf ihn. Also man konnte es eben auch mit Besuchen übersetzen. Ich denke, dass beides ganz gut passt. Gott schaut auf sein Volk und Gott besucht sein Volk. Dieses Gott besucht sein Volk. Ich denke da auch an eine andere Aussage von Jesus in der Offenbarung. Wir haben die ja schon gehört. Ich möchte das auch wieder mit euch anschauen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Dieser Wert wird sehr gerne verwendet im Rahmen von Evangelisation, in evangelistischen Schriften, wenn eben überlegt wird, wie kann ich jetzt dem Nichtchristen klar machen, worum es geht. Jesus möchte in dein Leben hineinkommen. Er steht vor dir, lass ihn herein. Das ist auch gut so. Das ist ja tatsächlich so, dass Jesus das möchte. Also wir können das gerne auch im Rahmen der Evangelisation verwenden. Gerade wenn man dann auf einen Bibelvers zurückgreifen will. Aber hier redet Jesus eigentlich mit Christen. Ihr wisst ja, am Beginn der Offenbarung, da gibt es diese Briefe an mehrere Gemeinden. Und das ist die Gemeinde von, weiß das jemand? Ja gut. Hat natürlich mit uns nichts zu tun. Das ist ja eine laue Gemeinde. Aber vielleicht doch. Also, wo Jesus sagt, wenn du heiß oder kalt wärst, aber du bist lau. Kann man sich vielleicht merken, lau, die Zehe und lau. Aber hier haben wir direkt die Aussage von Jesus, ich stehe da, ich möchte hereinkommen. Jesus will uns besuchen. Wir sagen ja manchmal, Gott geht dem Menschen nach. Aber wenn wir das sagen, denken wir auch vor allem an die Ungläubigen, nicht so sehr an uns. Wenn du betest und bist sicher, ja, während ich so rede, Gott hört mich. Gott ist sehr aufmerksam. Er hört auf das, was ich sage. Und er wird reagieren, in welcher Weise auch immer. Vielleicht ein bisschen anders als der Peter oder der Peter, der beten hat. Freunde, vielleicht ein enger Freund. Ja, wenn du sicher bist, Gott hört mich, wenn ich bete, brauchst du vielleicht nicht so diese Vorstellung, stell mir jetzt mal vor, jetzt geht die Tür auf und Gott kommt herein. Jesus kommt herein. Aber wenn du, solltest du irgendwann einmal frustriert sein, und vielleicht so das Gefühl haben, ja, auch wenn ich bete, geschieht kaum was. Vielleicht ist es dann eine Hilfe, vorzustellen, Gott kommt. Gott schaut auf die Seinen, Gott sucht ein Volk. Wenn wir ein Gebet denken, denken wir sehr stark an das, was wir tun. Ich bete zu Gott. Ich bringe meine Anliegen zu Gott. Vielleicht lege ich einen Menschen vor Gott hin, im bildlichen Sinn, ich brauche ihn nicht vorher flachlegen. Ich wende mich an Gott. Ich, auch in unseren Liedern, großer, herrlicher Gott, wir kommen nun zu dir. Die Lieder, wo gesungen wird, Gott kommt zu uns, sind scheinbar nicht so zahlreich. Aber es ist ja gut so. Ich denke, dass Gott sich freut darüber, wenn Menschen, denen er nachgegangen ist, die jetzt in Beziehung sind mit ihm, wenn die sagen, ja, Gebet ist mir wichtig, ich nehme Zeit dafür und jetzt wende ich mich an Gott, jetzt bete ich. Das ist gut so. Aber wir dürfen auch die andere Richtung sehen. Nicht nur ich komme zu Gott, sondern Gott schaut auf mich, Gott kommt zu mir. Gerade wenn ich frustriert bin. Vielleicht ist es auch eine Hilfe im Blick auf Hören auf Gott. Denn der, der kommt zum anderen, hat oft ein Anliegen, der will ihm was sagen. Wenn ich zu Gott komme, will ich ihm was sagen, so meine Anliegen. Und vielleicht übersehe ich dann, dass vielleicht Gott auch mir was sagen will und habe dafür gar nicht so die Zeit, sondern ich zähle auf, Gott macht bitte das und das und das, habe so meine Liste und dann bin ich fertig, Amen. Und das war's dann auch schon. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, Gott kommt zu mir. Aha, vielleicht will er mir was mitteilen. Möchte ich mal hören, was er zu sagen hat. Also, beide Richtungen. Ich zu Gott und Gott zu mir. Beide sind aktiv. Ich habe manchmal erlebt in Predigten, dass sehr stark betont wurde, was wir zu tun haben. Aber auch das Gegenteil. Dass was ich tue, eigentlich egal ist, Gott tut alles. Also ich habe das nicht so sehr hier erlebt. Ich denke, dass hier versucht wird, es ausgewogen zu präsentieren. Aber gerade in sehr engagierten Gemeinden kann das manchmal einseitig werden. Was meine ich damit? Also der Prediger will appellieren. Warum geschieht so wenig? Weil ihr so wenig betet. Euer Glaube, ihr müsstet mehr glauben, ist ja nicht falsch. Du sitzt da. Und spürt diese Last. Stimmt ja. Mein Glaube kann man vergessen, so winzig klein. Und mein Gebetsleben, wirklich schwach. Spürt diese Last. Ja, ich müsste viel mehr tun. Und wenn ich so beten würde und so viel Glauben hätte, dann würde Himmel und Erde in Bewegung kommen. Und auf einmal spürst du die Last. Ich muss das durch meine Gebetsleistung, ich muss das erreichen. Durch mein großes, starkes Gebet. Im Glauben muss ich bewirken, das, was geschieht. Spürst diese große Last. Also, wir dürften das durchaus anhören. Die Frage, wie ist das mit meinem Gebetsleben? Könnte sich da was ändern? Darüber dürfen wir nachdenken. Aber es kann einseitig rüberkommen. So, als ob ich das jetzt produzieren und leisten muss. Mein Gebet, mein Glaube und das macht es. Aber das andere Extrem, die andere Einseitigkeit kann es eben auch geben. Dass so gesagt wird, auf dich kommt es überhaupt nicht an. Was willst du schon? Du kannst nichts. Gott ist stark. Gott ist Weisheit. Er macht. Auf Gott kommt es an. Ist ja nicht falsch. Aber Gott will mit uns zusammenarbeiten. Natürlich, Gott könnte es auch alleine tun. Aber Gott ist eben nicht so, dass er sagt, komm, setz dich daher, du bist nur der Zuschauer und jetzt schau, wie ich das mache, bewundere mich. Gott sagt, komm, nimm dich an der Hand, machen wir es miteinander. Du gewissermaßen als der Juniorpartner Gottes. Natürlich, die Stärke kommt von Gott, die Weisheit kommt von Gott. Ganz bestimmt. Aber er will mit uns zusammenarbeiten. Und deshalb dürfen wir beides sehen. Ja, ich bin wichtig in meiner Offenheit, in meinem Hören auf Gott, in meinem Wunsch, ich möchte, dass Gott wirkt. Und Gott, der wirken möchte mit uns zusammen. Gott hat sein Volk besucht. Das gilt damals, als Jesus hier auf der Erde gewirkt hat. Aber auch heute, Gott besucht sein Volk. Und wenn du vielleicht einmal frustriert bist, sollte einmal der Fall eintreten. Erinnere dich dran. Gott schaut auf dich. Gott kommt dir entgegen. Gott kommt auf dich zu. Er kommt herein. Gott hat sein Volk besucht. Gott besucht sein Volk. Gott besucht sein Volk. Amen.